die Stabilität insofern, als ich, wenn ich morgens aufwache, mit meiner Frau erstmal in Ruhe einen Kaffee trinke. Das machen wir meistens zusammen im Bett. Wir reden dann über den Tag, was kommt, was gestern war, was die Kinder machen, ob die sich gemeldet haben. Also wir lassen sozusagen den Tag vorher vorübergehen und reden über das, was heute vor uns liegt. Ich glaube, dass Hamburgs Hafen City demnächst eines der ganz besonderen Vierteln, auch Erlebnisviertel für Kinder, für Jugendliche und für ganze Familien. Meine erste Nacht in Hamburg war, muss ich auch gestehen, als einen Tag nach meinem Abitur bin ich nach Hamburg gefahren, habe natürlich hier mit einem Freund gefeiert und wir haben in der Tiefgarage unter der Reeperbahn die Rest der Nacht verbracht.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Professor Norbert Aust. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist 1943 in Liebau in Schlesien geboren, bist gelernter Jurist und Unternehmer mit Begründer der Schmidt Theater und von Kampnagel, seit 2013 Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Hamburg und seit April 2020 leitest du als Präses die Handelskammer. Außerdem bist du Träger des Bundesverdienstkreuzes und Vater von 6 Kindern. Welche Rolle spielt deine Familie bei wichtigen beruflichen Entscheidungen? Also du hast ja unfassbar viele Berufe bzw. Positionen, die du bekleidest. Wird die Familie damit einbezogen, ob du es machen sollst oder nicht?
Ja klar, ich erzähle das natürlich immer vorher, was Neues auf mich zukommt. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal ziehen sie die Augenbrauen hoch. Aber es war noch nie, dass einer gesagt hat, Papa, lass das sein, mach das nicht. Weil sie wissen, dass was ich tue, mache ich gern, darauf habe ich Lust, das ist meine Freude und deswegen bremsen sie das nicht, auch wenn sie manchmal sagen, machen wir mal ein bisschen langsamer.
So einen Titelhunger kennt man ja eigentlich sonst nur im Fußball vom FC Bayern München. Also was ist das bei dir, dich tatsächlich so unterschiedlich auch zu engagieren?
Naja, das ist ja bei mir kein Titelhunger, sondern weil ich ein neugieriger Mensch bin und immer auf Herausforderungen, die auf mich zukommen, wenn ich gefragt werde, ob ich etwas mache, ob ich etwas helfen kann und so, dann kann ich immer nicht Nein sagen, weil ich viel zu neugierig bin.
Wann bist du denn das letzte Mal gescheitert bei so einer Sache?
Ja, das Wort Scheitern, das kenne ich eigentlich nicht, weil ich das, was ich tue, eigentlich nur mit immer großer Freude mache. So das empfinde ich, wenn mal etwas zu Ende ist oder wenn ich sage, ach nee, jetzt steige ich aus, dann ist das für mich kein Scheitern, sondern dann ist das ein natürliches Ende. Aber es ist nicht so, ich bin noch nirgends rausgeflogen, ich bin noch nicht irgendwie mit jemandem über Kreuz gegangen, ich bin immer vorher gegangen, habe gesagt, danke, das war's.
Ist es denn so, dass du morgens aufwachst und aufstehst und schon immer weißt, was zu tun ist? Oder ich sag mal, je mehr man sich ja in unterschiedlichen Bereichen betätigt, sind da ja auch immer wieder sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie so ein Tag verlaufen kann. Wie kriegst du da so eine Stabilität rein? Weil da sehnt sich ja jeder nach.
Ja, es gibt für mich die Stabilität insofern, als ich, wenn ich morgens aufwache, mit meiner Frau erstmal in Ruhe einen Kaffee trinke. Das machen wir meistens zusammen im Bett. Wir reden dann über den Tag, was kommt, was gestern war, was die Kinder machen, ob die sich gemeldet haben. Also wir lassen sozusagen den Tag vorher vorübergehen und reden über das, was heute vor uns liegt. Und das gibt dann sozusagen einen etwas softeren Einstieg, als wenn man
so. Wie so eine Art Meditation.
Ja, da klar. Das ist dort meistens eine Stunde Kaffee trinken.
Eine Stunde trinkst du Kaffee?
Ja.
Wie lange dauert es dann im Bad? Auch nochmal eine Stunde oder dann doch eher so 10 Minuten?
Dann geht es relativ zügig. Wenn ich erstmal raus bin aus dem Bett, dann bin ich raus.
Und wie oft hast du da schon Kaffee verkippt? Ich bin ja immer ganz krüsch bei solchen Sachen. Kommt eigentlich, außer ich bin total krank, kommt kein Essen und Trinken eigentlich ins Schlafzimmer.
Ja, das mag sein, aber also wir haben jeweils eine große Tasse, die ist nicht ganz voll, die ist halb voll. Das heißt, wenn es mal ein bisschen wackelt, dann geht auch nichts darüber. Aber insofern haben wir da kein Problem.
Ich habe ja schon angesprochen, du hast 6 Kinder, die jetzt nicht mehr so richtig im Kinderalter sind, aber ich erlebe das ja bei vielen anderen Eltern, denen so ein bisschen der Hintern heiß gemacht wird, seitdem es Fridays for Future gibt. Das heißt, die Jugend erzieht so ein bisschen die Älteren ja hinsichtlich von nachhaltigen Verhalten, bewussten Verhalten, Klima und so weiter und so fort. Wie ist das denn, wenn man 6 Kinder hat? Kriegt man das dann 6-fach ab oder?
Naja, das entwickelt sich. Also ich gebe zu, dass unsere Kinder uns auch ein bisschen verändert haben und nicht nur wir die Kinder erzogen haben, sondern die Kinder auch uns. Das heißt, unsere Essgewohnheiten haben sich in der Tat dramatisch in den letzten Jahren verändert. Also bei uns kommt viel weniger Fleisch auf den Tisch. Wir essen wesentlich bewusster. 2 unserer Kinder sind vegan, aber nicht militant, sondern sie akzeptieren, dass wir da nicht ganz so hart miteinander umgehen. Aber die Essgewohnheiten, und die haben uns auch gut getan. Wir leben bewusster, wir leben gesünder, und das kann ich auch nur jedem empfehlen.
So, wir steigen mal bei Hamburg ein und wir kommen zu unseren Hamburg-Lieblingen. Welcher ist dein Lieblingsimbiss?
Na, da muss ich Heiße Ecke sagen, weil das nicht nur ein Imbiss ist, sondern auch ein Theaterstück, und das war eine kurze Antwort.
Unbedingt. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Das Kindermuseum Klick in Ostdorf. Das liegt mitten in einem, ja, nicht gerade einem Vorzeigeviertel. Und das habe ich mit gegründet. Das ist mein sozusagen Hobby, weil Kinder in Museen, das geht jedenfalls in unserer Kultur sehr schlecht zusammen. Und wir haben dort ein Museum aufgebaut, was kindgerecht ist, wo Kinder alles anfassen können, wo sie Dinge erleben können, die sie sonst im Museum nicht finden. Und wir werden demnächst eine Filiale sozusagen eröffnen in der Hafen City. Das heißt Hochform. Da geht es darum, dass Kinder Architektur erleben können, begreifen können und Architektur lernen können. Denn mit Architektur und Zusammenleben werden Kinder ja selten konfrontiert.
Jetzt ist ja die Hafen City nicht unbedingt als sozialer Brennpunkt bekannt. Das hat dann eine andere Motivation, nehme ich an.
Nein, nein, das hat schon was miteinander zu tun. Die Hafen City ist ja ein Neubaugebiet, was jetzt sozusagen erst von den Menschen in Besitz genommen wird, nach und nach, und was immer besser gelingt. Und ich glaube, dass Hamburgs Hafen City demnächst eines der ganz besonderen Vierteln, auch Erlebnisviertel für Kinder, für Jugendliche und für ganze Familien. Und insofern ist dort das Erleben von Architekturen für Kinder ganz besonders wichtig. Deswegen sind wir in die Hafen City gegangen.
Wer ist deine stadtbekannte Lieblingshamburgerin oder Lieblingshamburger?
Kirsten Fers, das ist eine Bischöfin, die nicht als Bischöfin sozusagen daherkommt. Das ist eine sehr natürliche Frau. Ich schätze sie sehr. Ich finde ihre liebenswürdige Art ganz toll. Das ist meine, wenn Sie so wollen, bekannteste Lieblingshamburgerin.
Welcher ist dein Lieblingsstadtteil?
Ich habe das schon gesagt, die Hafen City einerseits, aber ich habe noch einen geheimen Lieblingsort, das ist St. Georg, wo ich viele Jahre lang gewohnt habe, wo unsere Kinder geboren sind, aufgewachsen sind, und da gehe ich immer gerne wieder hin.
Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg?
Das sind die Pfefferkörner. Die Pfefferkörner ist eine Kindersendung, die, ich glaube, viel zu wenig noch in Deutschland bekannt ist. Sie gibt es seit 20 Jahren, läuft morgens, sonntags morgens, haben wir immer mit der Familie genossen. Und außerdem meine jüngste Tochter war 2 Jahre lang die Hauptdarstellerin.
Unter einem anderen Namen, ne? Machen das alle oder wolltest du sie auch schon mal besonders schützen, weil der Name Aus ja schon auch einen gewissen Glanz hier hat?
Nein, sie hat einen anderen Namen, den hat sie sich selbst ausgesucht, und das war auch gut und richtig so.
Und ist die denn den Schauspielweg weitergegangen oder dann am Ende doch ganz was anderes?
Nein, inzwischen studiert sie Medizin, aber wir haben alle unsere Kinder mit Theater in Verbindung gebracht, nicht nur im Tivoli, sondern sie sind alle auch auf das Hohe Luftschiff gegangen. Dort wird Kindertheater gemacht, also Kinder spielen Theater. Und das war, glaube ich, für alle und ist auch für alle Kinder eine ganz wertvolle Bereicherung ihres Lebens.
Ich kenne das ja bei anderen Leuten, die halt auch solche Institutionen führen wie Theater und so weiter, dass alle immer nachfragen, hast du mal eine Karte für mich und so weiter. Wie ist das denn mit 6 Kindern, wenn die alle noch ihre Freundinnen und Freunde einladen? Habt ihr dann immer mal so einen Familiennachmittag gemacht, um alle Kartenwünsche mal zu befriedigen?
Nein, natürlich kommt es vor, dass die Kinder fragen, ihre Freunde mitnehmen. Und inzwischen haben wir ja auch ein super gutes Kindertheaterprogramm im Tivoli und im Schmidt-Theater. Und das wird auch immer weiter ausgebaut. Meine Tochter Tessa, die älteste unserer Kinder, führt dieses Theater mit großer Souveränität. Und eines ihrer Ziele ist auch Kindertheater in Hamburg noch besser und über das ganze Jahr und nicht nur Weihnachten zu etablieren.
Nach dem Abitur in Delmenhorst zog es dich direkt nach Hamburg. Was hat dich hierher gezogen? Was fasziniert dich?
Na, es war mir schon klar, dass ich nicht in dieser Kleinstadt Delmenhorst bleiben werde.
Sarah Connor hat es da ja auch nicht lange ausgehalten.
Naja, ich habe mich auch schon sehr oft in Bremen aufgehalten. Das ist ja nur 10 Kilometer davon entfernt. Hatte viele Freunde auch in Bremen, aber gleichwohl war Hamburg von Anfang an meine Lieblingsstadt, seitdem ich das erste Mal hier war. Und meine erste Nacht in Hamburg war, muss ich auch gestehen, als einen Tag nach meinem Abitur bin ich nach Hamburg gefahren, habe natürlich hier mit einem Freund gefeiert und wir haben in der Tiefgarage unter der Reeperbahn die Rest der Nacht verbracht im Auto.
Heieieiei. Naja gut, da sollte es dann ja irgendwann hoch hinausgehen für dich, mit dem Tivoli unter anderem. Hättest du dir das irgendwie erträumen können, als du damals in der Nacht in der Tiefgarage warst, dass sich speziell auch die Reeperbahn für dich nochmal als großer Glücksfall erweisen wird?
Ja, das war natürlich zuerst weder geplant, noch war das beabsichtigt, sondern vieles, wie vieles in meinem Leben ist Zufall gewesen, ist Ereignis gewesen, aus dem dann etwas entstanden ist. Ich habe ja dann ordnungsgemäß dann Jura studiert, beide Examen gemacht, ich habe auch Volkswirtschaftslehre studiert, bin an der Uni geblieben, erst als Dozent und war dann 12 Jahre lang Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Politik und habe dann in dem Zusammenhang, weil wir einen neuen Studiengang eingerichtet haben, nämlich Kultur- und Bildungsmanagement, war ich mit meinen Studierenden auf Kampnagel und das war damals noch ein Ort, der sich selber gefunden hat. Wir haben da ein bisschen versucht, Struktur einzubringen und ich war der erste Vorsitzende des Kampnagel-Trägervereins. Und dann ergab sich das, dass die Stadt auf der Reeperbahn ein Gebäude hatte, was an die Stadt zurückgefallen ist. Das war das alte Zillertal. Und da haben wir ein Konzept gemacht für dieses alte Zillertal, nämlich ein Theater, was ohne Subventionen auskommen sollte und ja auch ausgekommen ist. Haben gesagt, wir wollen ein Theater auf der Reeperbahn für die Region machen, was sich selbst trägt, was sozusagen kundenorientiert ist und für die Besucher da ist. Und das ist gelungen seit 30 Jahren. Und dann kam 3 Jahre später, haben wir das Schmidt-Theater mit übernommen, in die Gesellschaft mit eingegliedert. Und inzwischen gibt es ja auch das Schmidtchen. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung auch für die Stadt, auch für den Kiez. Ich glaube, durch uns und meinen Partner Corny Littmann haben wir auch sehr viel für den Kiez und für die ganze Stadt getan.
Wo hat man dich denn damals so auf dem Kiez angetroffen? Ich meine, vielleicht erzählst du einfach auch vor allen Dingen den jüngeren Zuhörern mal, wie der Kiez damals ausgesehen hat, als du ihn so die ersten Male besucht hast.
Naja, das ist ja oft so, wenn etwas am Boden liegt, dann kann es nur wieder aufwärts gehen. Und wenn man da ein bisschen behilflich ist, und so war das auch auf dem Kiez, der Ende der 80er Jahre war doch schon sehr heruntergekommen und war dann auch eben eine Chance, das mit Kultur zu beleben. Das Schmidt-Theater war angefangen, wir sind dann dazugekommen mit dem Schmidt-Tivoli und so hat sich das dann entwickelt, Kultur, Theater, andere Theater sind dazugekommen. Es gab allerdings auch schon, das muss ich sagen, das Operettenhaus, wo Ketz gespielt hat, aber das war relativ abgeschottet. Wir haben versucht sozusagen auf dem Kiez das Theater zu haben, aber auch mit den Menschen, die auf dem Kiez leben und waren sehr integriert und sind es ja immer noch in die gesamte Konzeption des Kiezes. Wir betreiben gemeinsam mit anderen auch den Spielbudenplatz, wir betreiben jetzt die Bühne und wir haben das Clubhaus gemeinsam gebaut mit der fast weltweit einzigen so gestalteten Fassade, einer künstlerischen Medienfassade. Und ich glaube, da haben wir vieles richtig gemacht. Und da bin ich auch stolz darauf, dass ich das jetzt meiner Tochter übergeben konnte.
Du hast ja vorhin schon die heiße Ecke angesprochen. Wie oft gibt's für dich da Currywurst, Pommes? Oder musst du dann trotzdem oder musst du vor allen Dingen wegen der vielen Aktivitäten auch immer mal mehr auf gesundes Essen achten?
Natürlich gibt es eben die heiße Ecke. In der heißen Ecke gibt es auch eben Currywurst. Und das gehört auch dazu. Das gehört auch zum Kiez. Ich glaube, wie an keinem anderen Ort. Und es gibt ja ein wunderbares Buch von einem bekannten Schriftsteller, der die Entdeckung der Currywurst nach Hamburg verlegt hat und nicht nach Berlin, kann ich nur empfehlen, dass das jeder mal liest. Eine sehr nette Nachkriegsgeschichte, an der man auch noch jetzt für diese heutige Zeit sehr viel lernen kann.
Und wie oft gibt's jetzt Currywurst für dich im Monat?
Na, ich sag mal, einmal die Woche komme ich nicht dran vorbei.
Ach, und immer dort oder wirst du auch mal abtrünnig? Und
naja, ich esse es natürlich, aber gehört eigentlich zu meinem Lieblingsessen, das dürfen jetzt meine Kinder nicht hören. Nee. Aber ansonsten bin ich da sehr cool und sehr genügsam und auch sehr gesundheitsorientiert.
Es gibt Leute, die bezeichnen dich als seriöse Kiezgröße. Was macht denn eine seriöse Kiezgröße aus?
Also mit dem Begriff kann ich ehrlich gar nichts anfangen, weil man unter Kiezgröße ganz was anderes vorstellt als jemand, der dort ein Theater betreibt.
Also deswegen ja wahrscheinlich seriös.
Ja gut, das ist dann vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Aber ich bin ja kein Künstler, ich bin ja kein Schauspieler auch nie gewesen, sondern mein Ziel war immer, Kunst und Kultur zu ermöglichen. Deswegen, wenn Sie mich fragen, wo sind Sie im Theater? Selbstverständlich auch hinter der Bühne, weil mir die Künstlerinnen und Künstler sehr viel bedeuten. Aber ich habe mich im Wesentlichen um das Geld, um die Abläufe, um die Organisation gekümmert.
Das scheint ja ganz gut geklappt zu haben. Du hast jetzt schon so ein paar Spuren von dir ja beschrieben, auch in unterschiedlichen Stadtteilen. Wie sieht denn deine Hamburg-Vita eigentlich aus? Also wo war deine erste Bleibe? Also, und damit meine ich nicht das Auto in der Tiefgarage.
Also ich habe in Winterhude gelebt. Ich habe in St. Georg gelebt. Dann habe ich in Eppendorf gelebt. Ich habe dann wieder in St. Georg gelebt. Und jetzt lebe ich in Alsterdorf.
Auf mich wirkt ja der Westen unglaublich attraktiv. Altona, Ottensen. Treibt es dich da, trotzdem du da noch nie gewohnt hast, auch immer mal hin? Oder was sind so deine Bezugspunkte heute?
Naja, klar, Ottensen ist ein toller Stadtteil, Altona ist toll, die Elbe ist toll. Wenn ich mit Besuchern gehe, gibt es immer Elbe und Alster und nicht Elbe oder Alster. Und das ist auch wichtig, weil das auch sozusagen ein Teil der DNA dieser Stadt ist. Und das ist mir natürlich von besonderer Bedeutung, auch für mich persönlich.
Ist denn Alsterdorf, ich meine, das hört sich ja schon so ganz kuschelig und ruhig an, ist das schon dein Altersruhesitz oder wirst du dann irgendwann nochmal wechseln, wenn du wirklich sagst, so jetzt gehe ich in Rente und ich trinke den ganzen Tag Kaffee im Bett?
Ja, Alsterdorf war natürlich der Ort, wo die Kinder etwas aufgewachsen sind, in einer etwas ruhigeren Gegend. Unsere älteste Tochter ist 1985 geboren. Wir haben Anfang der 90er Jahre bis Mitte der 90er Jahre dort gelebt. Das war schon auch ein nicht ungefährlicher Ort und die Kinder wollten da nicht sein. Wenn man jedes Mal, wenn man auf den Spielplatz geht, erstmal den Sand nach Spritzen durchsuchen muss und wenn man Obdachlose im Hauseingang findet oder Drogenabhängige, dann ist das vielleicht für Erwachsene vielleicht tolerabel, aber Kinder können damit ganz schlecht umgehen. Und das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir müssen hier weg.
Und ist das dann auch, kannst du dir vorstellen, da einfach für immer zu wohnen oder hast du noch einen anderen Sehnsuchtsort oder treibst dich vielleicht sogar irgendwie an die Ost- oder Nordsee?
Ehrlich gesagt fühle ich mich sehr wohl in Alsterdorf. Wir haben da leben wir auch sehr gut. Jetzt, wo die Kinder langsam alle aus dem Haus sind, würde ich auch mal durchaus liebäugeln, wieder mehr in die Stadt zu ziehen, aber dann an einen Ort, wo die Nahversorgung stimmt, wo ich alle meine Bedürfnisse, die ich habe, Theater, Restaurants und zu Fuß erleben kann. Und da fällt mir im Moment nur, muss ich fast sagen, auch St. Georg ein, weil das für mich... Oder die Schanze, ja klar. Oder die Schanze, natürlich, oder Ottensen. Wobei ich ehrlich gesagt mit dem Westen mich nie so richtig wohnmäßig anfreunden konnte.
Gibt's denn, also ich glaube, Hamburg hat 104 Viertel. Gibt's denn so Viertel, die du auch in deiner langen Hamburg-Laufbahn noch nie betreten hast? Oder wo du sagst, boah, da war ich wahrscheinlich 30 Jahre nicht mehr?
Ja, man kann ja nicht alle 104 Stadtteile sozusagen erleben. Aber wir machen manchmal, meine Frau und ich, dass wir Spaziergänge durch Viertel, in denen wir noch nie waren zu selten waren. Da gehen wir einfach durch. Wir spazieren durch und erleben manchmal sehr überraschende Dinge, manchmal kleine Parks, Orte, kleine Restaurants und so, und wir benutzen die auch. Dann fühlen wir uns sozusagen wie Touristen mag ich nicht so gern das Wort, aber wie Besucher in einer anderen Stadt. Und das ist unglaublich entspannt und das ist auch gehaltvoll. Und das ist sehr interessant, kann ich nur jedem empfehlen.
Welches Viertel habt ihr denn jetzt zuletzt entdeckt?
Ja, zuletzt waren wir mal in Eilbek. Und das ist auch ein spannender Ort.
Wo die zweite Bürgermeisterin wohnt, Katharina Fegebank.
Ja, also ein toller Ort, kann ich nur sagen.
Bestimmt, ja. Und da hast du ja auch so ein bisschen Wasser, ne? Mittendrin.
Ja, klar.
Also, das geht
außerdem
ja gut.
Haben wir ein Kanu und fahren dann oft mal durch die Kanäle. Auch das kann ich nur jedem Hamburger empfehlen, sich mal ein Kanu zu mieten und einfach mal sich aufs Wasser zu legen. Und dann glauben Sie gar nicht, wie schnell Sie dann weg sind und raus sind aus einer Großstadt, wie es Hamburg ja auch ist.
Du hast gerade gesagt, dass du das Wort Touristen gar nicht so gerne magst. Jetzt bist du aber ja Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes. Was stört dich an dem Wort?
Ja, mich stört insofern, weil er für viele einen negativen Slang hat, weil er sagt, wir haben zu viele Touristen in der Stadt. Ich spreche lieber von Besucherinnen und Besucher und ich freue mich über jeden, der diese Stadt erlebt und ich freue mich über jeden, der sagt, Hamburg ist eine tolle Stadt und ich komme gerne wieder. Und dann sage ich immer, und dann bringst du am besten deine Firma, wenn du eine hast, gleich mit, weil wir angewiesen sind, dass diese Stadt sich weiterentwickelt, dass wir hier neue Menschen in diese Stadt holen können, dass wir weiterhin unsere Attraktivität behalten, unsere hohe Lebensqualität, die wir haben, im Gegensatz von vielen anderen Städten. Und das ist auch der Grund, warum ich mich für Hamburg einsetze. In Wirklichkeit bin ich nämlich Egoist, wissen Sie, ich lebe nur für mich, für meine Familie und für die Stadt, in der ich lebe.
Jetzt ist es ja so, ich bin ja selber hier auch schon 26 Jahre in Hamburg und ich habe immer wieder erlebt, dass man versucht hat, bestimmte Stadtteile zu reaktivieren bzw. neu zu entwickeln. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Hafen City, die ja gar kein Stadtteil war, sondern immer wieder diese Idee, Sprung über die Elbe oder jetzt ist es Science Center Bahrenfeld, dann haben wir Hammerbrook mit Hammer Brooklyn und so weiter und so fort. Am Ende bleibt ja doch immer alles, was zum Beispiel Kultur und Party angeht, immer auf St. Pauli hängen. Ne? Kann dir ganz recht sein, aber... Wie kriegt man das hin, dass möglicherweise die Leute auch bereit sind, nach Stellingen zu fahren oder vielleicht auch mal in Barmbek irgendwo ins Kino zu gehen?
Also Barmbek ist ein hochinteressanter Stadtteil, der sich gerade auch sehr dynamisch weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von uns allen, dass wir sorgsam mit dem umgehen, was wir haben, dass wir unsere Park schützen, dass wir unsere Straßen weiterentwickeln, dass wir unsere Wohnquartiere noch besser organisieren, dass wir für Nahversorgung sorgen und dass wir dafür sorgen, dass die Quartiere auch belebt sind. Und die Corona-Krise hat ja zu einem einem Umdenken auch in der Arbeitsweise geführt. Man muss nicht jetzt immer nur in die Innenstadt fahren zum Arbeitsplatz, sondern man kann auch in seinem Quartier, in seinem Kiez leben. Und da werden sich die Quartiere auch ganz anders und dynamisch entwickeln. Und wir müssen auch vor allem natürlich andererseits an die Innenstadt denken, denn die hat den höchsten Entwicklungsbedarf, denn dort wohnen zu wenig Menschen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Da wohnt und eine Stadt oder ein Stadtviertel, in dem keine Menschen wohnen, ist höchstens ein Gewerbegebiet, aber keine pulsierende Stadt. Das heißt, man muss auch in die Innenstadt wieder Leben bringen, indem dort Wohnungen geschaffen werden, Menschen hinziehen, dann wird auch Nahversorgung folgen. Und dass wir jetzt versuchen, aus den Leerständen, die man bedauerlicherweise hat, wie zum Beispiel ehemalige Sport Karstadt, Kaufhof und so, sagen wir mal, Kreativwirtschaft dort anzusiedeln, kann ja nur etwas Vorübergehendes sein. In Wirklichkeit brauchen wir dort Wohnungen und da müssen wieder Menschen hin.
Bietet die Stadt da die richtigen Rahmenbedingungen an? Weil ich meine, auf der anderen Seite sind die Mieten einfach sau hoch, ne? Und also Wohnen ist ja in Hamburg eh schon teuer, aber wer ist da bereit, 10 Euro Mieten anzubieten?
Naja, also ich verstehe jeden Immobilien oder jeden Eigentümer, der sagt, wenn ich für eine Büromiete, ich sag mal, 20 Euro bekomme und für eine Wohnmiete 10 Euro, dann nehme ich natürlich lieber die 20 Euro. Aber wenn das so weitergeht, wird die Alternative nicht sein 20 Euro oder 10, sondern entweder 10 Euro oder gar nichts. Weil inzwischen ist die Attraktivität der Stadt aus vielen Gründen, der Innenstadt aus vielen Gründen natürlich gesunken. Das hat natürlich auch mit dem Einkaufsverhalten zu tun, dass Menschen mehr online einkaufen. Da müssen wir einfach sehr, sehr viel tun, denn es ist natürlich, die Innenstadt ist sozusagen der Kern unserer gesamten Stadt und die Energie muss eigentlich vom Kern ausgehen und deswegen müssen wir sehr viel für die Innenstadt tun. Also
ist es vielleicht aber trotzdem so, dass dein geliebter Stadtteil Hafen City der Innenstadt auch viel an Attraktionen entzogen hat? Also mittlerweile entsteht da noch ein weiteres Riesen-Einkaufsgebiet, wo die Innenstadt ja auch mit Sorge drauf guckt, ne?
Ja, das verstehe ich auch, aber das ist auch ein Teil der Stadtentwicklung, die aus meiner Sicht noch dringend verändert werden muss. Die Ursünde der 50er Jahre ist die alte sogenannte Ost-West-Straße, die jetzige Willy-Brandt-Straße. Die teilt nämlich die Stadt auf eine unnatürliche Weise. Sie hat den Michel aus der Stadt genommen. Der Michel gehörte mal zur Innenstadt und jetzt gibt es die Michel-Insel. Also die ist raus aus der Stadt. Das muss man eigentlich schnellstmöglich korrigieren. Es muss nicht der Tunnel sein. Das wäre das allerdings das Beste. Dann würde man die Autos unter der Stadt haben und dann könnte man da oben eine Menge machen. Das hat die Handelskammer ja mal vorgeschlagen. Das wird nicht realisierbar sein, aber man muss einfach mit dieser Willy-Brandt-Straße anders umgehen. Der Verkehr muss da raus, der muss anders geleitet werden und dann wird die Innenstadt und die Hafen City auch wieder zusammenwachsen, was ja eigentlich mal gedacht war. Ging bei der Hafen City darum, die Innenstadt zu vergrößern und ans Wasser zu führen, so wie es ja auch ursprünglich war. Die Innenstadt, der Kern unserer City, der ist der Hopfenmarkt und neben dem Hopfenmarkt die neue Burg, das ist der alte Hafen, das ist der eigentliche Kern der City und davon haben wir uns entfernt. Leider, und das müssen wir stadtentwicklungspolitisch dringend verändern.
Wohnungen sind das eine. Du hast schon angesprochen, bei Karstadt versucht man halt so ein bisschen günstige Kulturproduktionsstätten anzubieten. So richtig läuft das, glaube ich, auch nicht. Und eine mittelfristige Chance hat es auch nicht, weil auch da die Mieten zu hoch sind. Aber ist nicht Kultur auch die Möglichkeit, ich meine, das haben wir ja auf St. Pauli gesehen, die Möglichkeit, einfach auch Touristen hier reinzuziehen, beziehungsweise die Stadt halt zu beleben?
Ja, es ist eine gute Maßnahme, dass wir jetzt...
Oder sagt da der Theaterchef auch nicht mehr, mehr Theater brauchen wir nicht.
Nein, es kann nie genug Kultur geben, genauso wie es nicht genug Bildung geben kann oder Wissen geben kann. Das ist für mich unstreitig. Und ich finde es auch eine gute Maßnahme, dort von der Kreativgesellschaft oder von der Kulturbehörde und vor allem vom Kultursenator sich auch das zu erkennen und da was zu tun. Aber es ist natürlich keine Dauerlösung, denn eigentlich muss man mit den großen Gebäuden, die da sind, anders umgehen. Wir müssen vielleicht auch wieder ein Landmark in der City schaffen, einen Ort, wo man gerne hingeht. Und das ist im Moment leider nicht mehr so.
Was es immer noch gibt, ist die Werbung für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. So, wir stellen jetzt mal ganz andere Fragen, nämlich die der anderen Leute. Hören wir mal rein.
Hallo Norbert, hier ist Amelie Deufelhardt von Kampnagel und mich würde interessieren, was deine lebhafteste, deine interessanteste, deine tollste Erinnerung an Kampnagel ist.
Die jetzige Intendantin
von Kampnagel. Oh ja, ich weiß. Amelie, die hört wahrscheinlich jetzt nicht zu oder hört sie zu? Wahrscheinlich. Also Amelie, toll, dass ich dich höre. Du weißt, dass mich mit Kampnagel ja ganz viel verbindet. Und meine spannendste Inszenierung bei den Tausend, die ich dort gesehen habe, war eigentlich meine erste. Das war Weihnachten an der Front. Das hat, jetzt fällt er mir nicht ein, weil ich doch ein bisschen nervös bin.
Reich mal nach. Ich werde auch immer nervös, wenn Amelie zuhört, ehrlich gesagt.
Weihnachten an der Front, das war das eine. Und das, was ich zuletzt gesehen habe, diese großartige Inszenierung, die wirklich mein Körper, mein Geist, alles berührt hat, das war die Ballettaufführung, deren Name mir jetzt auch gerade nicht einfällt, beim vorletzten oder letzten Sommertheaterfestival.
Da schauen wir nochmal nach und reichen das bei Instagram dann rein. Nächste Frage.
Hallo Herr Aus, hier spricht die Parakanutin Edina Müller. Mich würde interessieren, was Ihren Ehrgeiz weckt.
Mein Ehrgeiz
mehrfache weckt. Paralympics-Siegerin, ja, ja. Edina Müller war ja auch zu Gast im Podcast.
Ja.
Und von Ehrgeiz könnt ihr beide ja einiges erzählen.
Also mein Ehrgeiz wächst, wenn ich wird geweckt, wenn es um neue Herausforderungen geht. Ich bin von Natur aus ein neugieriger Mensch und wenn jemand eine Herausforderung mir entgegenbringt, dann habe ich einfach Lust dazu, mich mit der zu beschäftigen und sie möglichst erfolgreich zu bearbeiten. Aber für mich ist dann auch, wenn die Arbeit oder die Aufgabe erbracht sind, dann ist das auch für mich erledigt. Also ich ruhe mich dann nicht aus, sondern ich gucke, wo gibt's denn was anderes. Deswegen bin ich eigentlich jemand, der auch, sage ich jetzt mal so, seine eigenen persönlichen buchhalterischen Sachen wie Steuererklärung und so, damit wir eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, das ist alles schon längst erledigt. Ich gucke immer nach vorn und eigentlich ja wie jeder Unternehmer liegt ja nur in der Zukunft die Chance und nicht in der Vergangenheit. Was gestern war, ist eigentlich vorbei, lässt sich nicht wiederholen und nur in der Zukunft liegt der Erfolg.
Von außen betrachtet hast du die Handelskammer ja ganz gut befriedet. Da war ja doch einiges Feuer unterm Dach und Bedeutungslosigkeit war ja auch immer so eine Begrifflichkeit. Jetzt sorgte ja schon auch immer mal wieder für sehr kreative Vorschläge, damit die Politik da auch mal ein bisschen in Wallung kommt. Kannst du denn absehen? Ich meine, da wird man ja regelmäßig für gewählt. Würdest du nochmal antreten oder sagst du, auch das entscheide ich kurz vorher?
Naja, kurz vorher lässt sich sowas nicht entscheiden, weil ich glaube, die Handelskammer verdient es, dass man auch ein bisschen einen Planungshorizont hat. Ich mache die Arbeit gerne und ich glaube, nicht nur nach außen haben wir die Kammer befriedet, sondern ich glaube, dass wir es auch hinbekommen haben, diese vielen Menschen, die dort arbeiten und mit Herzblut arbeiten, die haben nämlich eine Krise haben wir gemeinsam hingekriegt. Wir haben 80.000 Anfragen gehabt in der Corona-Krise. Alle aus allen Bereichen haben die Menschen sich an die Kammer gewandt und ihre Probleme geschildert. Und wir haben eigentlich in meisten Fällen auch Lösungen gehabt. Wir haben geholfen bei der Erarbeitung der Anträge. Wir haben Lösungen gefunden für besonders problematische Fälle. Also wir haben viel geholfen. Wir haben 3.500 ehrenamtliche Prüfer, die ganzen Prüfungsaufgaben für die berufliche Bildung machen. Also das ist eine große Herausforderung auch nach innen. Auch das haben wir bewältigt und wir hatten gestern das Betriebsfest für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und will jetzt mal angeben, auch viel Zuspruch bekommen und ich bin froh, dass ich da arbeiten kann.
Die Frage hast du aber noch nicht ganz beantwortet. Also machst du weiter? Würdest du also dich Moment, Wahl nochmal stellen?
Also noch jagt mich niemand vom Hof. Das ist ja die Voraussetzung, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, wir wollen, dass du bleibst. So, diesen Eindruck habe ich. Ich selber fühle mich noch jung genug. Aber so weit ist das ja noch nicht. Wir sind gewählt worden für 4 Jahre. Und da liegen noch 1,5 Jahre Arbeit vor uns. Und ehrlich gesagt, in dieser Versorgungskrise, Energiekrise, müssen wir alle nach vorne zusammenstehen, nach vorne gucken und versuchen, die Krise zu bewältigen.
Ich ahne, du machst das noch bis 90. Ganz am Anfang deiner beruflichen Laufbahn hätte aber ja ganz was anderes stehen können. Dein Vater hat ein Fleischereifachgeschäft gehabt und das hat dann dein Bruder übernommen. Hast du trotzdem als Jugendlicher da mal mit anpacken müssen und Würste machen und so weiter?
Naja, klar, aber meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich aufs Gymnasium gehen konnte. Da musste ich mich schon sehr darauf konzentrieren. Gleichwohl habe ich natürlich viel mitgenommen, aber ich habe auch vor allem mitgenommen, dass man nur über Arbeit und über Arbeit, die einen auch sozusagen ausfüllt und aber auch freudig begleitet, dass man nur dadurch für einen vernünftigen zu einem Erfolg kommt. Und deswegen das, was ich mache, hat mir immer Spaß gemacht. Und ich habe mal gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet. Alle das, was ich getan habe, habe ich nicht als Arbeit empfunden.
Wie wichtig war denn Geld bei dir? Hast du auch mal Entscheidungen getroffen, vielleicht auch in jungen Jahren und dann mit der ganzen Kinderschar, dass du gesagt hast, okay, ich mache das. Also ich bin noch nicht 100% überzeugt, aber das Geld stimmt.
Naja, klar, Geld ist natürlich wichtig. Das war mir auch von Anfang wichtig, wenn man in einem Handwerksbetrieb aufwächst, dann ist die Frage des Geldes, wie viel hat man, wofür gibt man das aus, auch eine Frage, die auch den Kindern vermittelt wird und vermittelt werden muss. Und das habe ich auch immer berücksichtigt und habe auch immer, als ich schon gleich mit 15 Jahren habe ich in den Ferien auf dem Bau gearbeitet, da habe ich mein erstes Geld verdient. Das war mir auch lieber als im eigenen Betrieb zu arbeiten. Und ich habe viele Jobs gemacht. Ich habe als Student immer gearbeitet, bei unterschiedlichen Tätigkeiten. Ich habe dadurch auch mein Studium mitfinanziert. Also das ist mir nicht fremd. Und mir sind auch viele handwerkliche Themen und Tätigkeiten nicht fremd gewesen. Ich habe sie immer gemacht, auch solche Tätigkeiten, um Geld zu verdienen. Ich habe nachts Nachtschichten gemacht in einem großen Mühlenwerk, wo ich immer darauf achten musste, dass die Mehlsäcke nicht platzen. Und wenn einer platzte, dann war ich natürlich völlig eingehüllt. Also das war, glaube ich, mein härtester Job in meinem Leben.
Hast du am Ende Jura auch studiert, weil die einfach die besten Partys haben? Zumindest habe ich das an meiner Uni in Hannover mitbekommen. Und hier in Hamburg höre ich das auch immer, dass die Juristen und die Mediziner die tollsten Partys machen.
Ja, bei den Medizinern kann ich das nur aus zweiter Hand, weil meine Kinder, 3 von meinen 6 Kindern oder 4 sind Mediziner, also und die feiern wirklich tolle Partys, am liebsten bei uns zu Hause.
Habt ihr einen Partykeller?
Nein, meine Kinder nehmen dann das Ganze aus. Juristen können das auch gut Partys feiern, das gebe ich schon zu. Aber ich habe deswegen Jura studiert, weil ich mich nach meinem Abitur nicht entscheiden konnte für einen bestimmten Beruf.
Ich selbst bin ja quasi, wenn man so anfängt, beruflich tätig zu werden, habe ich tatsächlich nie eine Lohnsteuerkarte gehabt. Das heißt, offiziell habe ich nie einen Chef gehabt. Klar, wenn du als freier Journalist arbeitest, hast du natürlich einen Chefredakteur, der dir mal auf die Finger haut. Du wirkst ja eigentlich auch so, dass du eigentlich dich immer an die Spitze einer Organisation gesetzt hast von Anfang an. Entweder du hast sie erfunden oder du bist berufen worden. Gab es trotzdem so Mentorenfiguren oder bedeutsame Menschen, die dich geprägt haben?
Ja, ich glaube, dass als ich Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Politik war, war ich der jüngste Hochschulpräsident in ganz Deutschland. Und ich hatte eigentlich 2 Kollegen, die auch in Hamburg, und das war einmal Fischer Appelt, der feiert übrigens nächsten Monat seinen 90. Geburtstag. Der eine und der zweite, der ja die Universität, ich glaube, 18 Jahre lang geleitet hat. Und der zweite war Karl Vogel, der Präsident der Hochschule für Bildende Künste, auch 10 Jahre älter als ich. Und der eine hat mir sozusagen mir wissenschaftliches Verhalten, Denken und auch Hineintragen in die Stadt nahegebracht und beigebracht, und der andere hat mir Kunst und Kultur beigebracht. Und das waren, sind diese beiden, die mir mich meine Arbeit damals auch erleichtert haben und bestimmt haben. Und ansonsten in der Tat habe ich nie einen Chef gehabt.
Aber du hast mit deiner Frau eine gute Ratgeberin gehabt, offensichtlich.
Ja,
also, weil
doch.
In der einen Stunde Kaffee trinken im Bett kann man ja schon mal einiges besprechen. Wie wichtig ist sie? Also, wenn sie gesagt hat, nein, hast du das dann auch gemacht oder habt ihr immer wieder Argumente ausgetauscht?
Ja, ist doch klar, wenn sie sagt, nein, das möchte ich nicht, dann wird es nicht gemacht. Das ist völlig klar. Also das würde ich nicht tun. Da würden wir immer einen gemeinsamen Weg finden. Das ist ja immer das Ziel in einer funktionierenden Partnerschaft, dass man nicht übergriffig wird und gegen den anderen etwas durchsetzt oder tut. Und im Übrigen ist sie in der Tat meine beste Ratgeberin.
Beschreib mal ein Angebot, was du abgelehnt hast, weil sie gesagt hat, nee, das machen wir nicht. War das dann außerhalb von Hamburg? Weil ich meine, am Ende seid ihr ja wirklich immer hier geblieben.
Ja, wir hatten natürlich auch die Möglichkeit nach der sogenannten Wende, und meine Amtszeit war ja 92 zu Ende, sich zu überlegen, mache ich jetzt das Theater weiter? Gehe ich jetzt raus, mache ich das, werde ich da selbstständig oder gehe ich vielleicht in eins der neuen Bundesländer? Da gab es ja Angebote durchaus. Aber wir haben uns dann entschieden, auch wegen der Kinder zu sagen, die Kinder fühlen sich hier wohl, wir fühlen uns hier wohl, wir bleiben hier.
Bisher fehlt ein Name, den wir noch nicht besprochen haben, das ist Conny Littmann. Ist das nicht am Ende der wichtigste Mann in deinem Leben?
Nein, das kann man nicht so sagen, würde ich auch nicht so sagen. Ich habe Conny kennengelernt, als ich Vorsitzender des Kampnagel-Trägervereins war. Da war Conny als Vertreter der freien Szene, die ja auch auf Kampnagel war, mit im Vorstand. Und wir haben uns da schätzen gelernt. Ich kannte seinen Vater, der Professor für Finanzwirtschaft war. Und Conny und ich haben uns sehr gut verstanden und haben dann deshalb auch das Schmidt-Tivoli gemeinsam betrieben und dann auch das Schmidt-Theater, was wir gemeinsam dann in das Tivoli überführt haben. Und wir begleiten uns gegenseitig schon seit fast 30 Jahren, aber wir sind sehr unterschiedlich, und ich glaube auch diese Unterschiedlichkeit mit der gegenseitigen Akzeptanz des anderen und seiner Kreativität, seiner Fähigkeiten macht eigentlich die gute Zusammenarbeit aus und macht auch den Erfolg aus. Also ich würde ihm niemals reinreden in eine Regie eines Stückes, der ist ja absoluter Meister, und ich glaube, er hat mir auch und würde mir auch nicht reinreden, wenn es um, keine Ahnung, Finanzen oder Organisation oder so etwas geht.
Ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre hier in Hamburg, und was mir tatsächlich bei euren Institutionen aufgefallen ist, dass ihr unglaublich feierwürdig seid. Also jede Premiere wurde immer ein bisschen wilder gefeiert als andere Theaterpremieren. Ihr habt es immer wieder verstanden, noch ein Jubiläum aus dem Hut zu zaubern, wo man immer gedacht hat, toll, die kriegen das jedes Jahr hin, wirklich ja auch auf einer sehr großzügigen Art und Weise Leute einzuladen und für ihre Sachen zu begeistern. Bist du da das Feierbiest, weil du zu Hause nicht feiern kannst, weil die Kinder das alles belegen, oder war es Corny?
Nein, ich glaube, das hat einen anderen Grund. Wir betreiben ein privates Theater. Das heißt, jede Aufführung ist mit einem Risiko verbunden. Jedes neue Theaterstück hat Vorlaufkosten. Wir müssen die Karten verkaufen. Und wenn dann die Premiere da ist, das ist ja die Entstehung eines Stückes ist von der ersten Idee, bis dann sie auf der Bühne in der Premiere gezeigt wird, ist ein langer Weg, ein harter Weg und ein manchmal brutaler Weg. Und wenn man dann das sieht, das Ergebnis, dann kann man nur glücklich sein, wenn es funktioniert hat. Und Gott sei Dank haben die meisten Stücke funktioniert oder fast alle funktioniert. Und dann ist man losgelöst. Und dann ist man auch sozusagen, dann verliert man vielleicht auch mal ein bisschen den Boden unter den Füßen. Und am liebsten feiert man natürlich gemeinsam, weil man alleine kann man schlecht feiern.
Seit 2017 hat dich deine Tochter quasi beerbt in der Geschäftsführung der Theaterbetriebe. Was macht sie besser als du?
Sie macht es ja nicht ganz alleine, sondern der Mann meiner zweiten Tochter, Werner, Hannes Vater, ist auch Geschäftsführer. Der macht sozusagen, kümmert sich um das Geld, um das Organisatorische, und sie macht auch zusammen mit ihm das, und das ist eine kongeniale Zusammenarbeit. Und im Übrigen, glaube ich, sind die beide im Alter von ja Mitte 30, halb noch mehr, weniger als halb so alt wie ich, haben sie viele neue Dinge, die junge Leute einfach besser können als alte, nämlich neue Organisationsformen, Digitalisierung, ein Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen ist schon eine andere, die, und das machen sie perfekt. Und ich bin sehr zufrieden damit. Und es für mich war dann auch klar, ich muss dann raus. Ich muss denen das überlassen, und sie machen das. Und ich bin ohne Arg gegangen. Die erzählen mir viel. Ich höre zu und berate manchmal. Aber ansonsten machen die das alleine, und sie machen super.
Wie oft im Jahr klingelt noch das rote Sorgentelefon? Also sprich, ruft einer von den beiden an und sagen, Norbert, wie würdest du jetzt entscheiden? Ich finde das ja gar nicht schlimm, wenn Leute um Hilfe bitten. Also, weil das tut man immer so ab, bevor du jetzt sagst, nee, die brauchen meine Hilfe nicht.
Nein, nein, das wäre auch vermessen zu sagen, man braucht keine Hilfe. Als Corona kam und wir von einem Tag zum anderen ja die Theater schließen mussten, da habe ich ihnen schon die Hand gehalten und gesagt, das kriegen wir auch wieder hin, ne? Denn weil es ist ja auch so, dass auch Corona hat riesige Wunden hinterlassen, haben vielen die Existenz gekostet und kostet, wird sie noch kosten, was wir vielleicht im Einzelnen überhaupt nicht so mitgekriegt haben. Aber jede Krise hat auch eine Chance. Also der Bruder der Krise ist die Chance. Und das dürfen wir nicht, das müssen wir immer mit beachten. Und das hat auch was sehr viel mit Resilienz zu tun. Und das habe ich versucht, meinen Kindern auch ein bisschen beizubringen, dass man sozusagen aus dem Tal wieder rauskommt.
Eine Chance, die du ergriffen hast, war 2012. Da bist du Partner einer Anwaltskanzlei in den Tanzenden Türmen geworden. Mit fast 77 ernannte man dich zum Präses der Handelskammer. Und dann hast du einfach auch noch ein Hotel eröffnet. Ist nicht irgendwann mal Schluss?
Ja, irgendwann, na klar, das Leben neigt sich ja immer bei jedem zu dem Ende zu. Das ist völlig klar. Ich habe da verschwende ich aber keinen Gedanken daran. Mhm. Ja, es ist, ich habe ja gesagt, das ist alles Zufall, das ist alles Entwicklung, und die Anwaltskanzlei, ich bin einfach gefragt worden, ob ich bereit bin, eine Anwaltskanzlei aufzubauen. Und zwar nicht, weil ich ein besonders guter Jurist bin, sondern weil ich vielleicht gute Kontakte hatte und vielleicht was organisieren kann. Und das war eine englische Anwaltskanzlei, eine der ältesten der Welt. Und der Urvater war auch Theatermann neben seiner Kanzlei. Da sind die, glaube ich, auch nur deswegen auf mich gekommen. Und dann habe ich gar nicht so lange nachgedacht, habe zusammen mit drei anderen jungen Anwälten eine Anwaltskanzlei aufgebaut in den Tanzenden Türmen auf St. Pauli. Auch das wollte ich, weil ich da auch mal wieder etwas neu, auch sozusagen Akzeptanz für den Beruf des Anwaltes auf St. Pauli schaffen wollte, die ja meistens auf dem Jungfernstieg oder Neuer Wall residieren. Ja, das hat gut funktioniert. Die Anwaltskanzlei Osborne Clark ist eine der angesehensten inzwischen. Ich habe das nach, glaube, 5 oder 6 Jahren habe ich gesagt, vielen Dank, das steht jetzt hier, ihr braucht mich nicht mehr, auf Wiedersehen. Und mit dem Hotel, das war auch ein Zufall. Ich habe mit den Brüder Braun mal zusammengesessen, und wir haben überlegt, wo eigentlich unsere Gäste schlafen. Und das Unternehmen Miniatur Wunderland ist ja auch ein Familienunternehmen, also wo Eltern mit Kindern hingehen. Und ich hatte mal eine schlechte Erfahrung in einem Hotelbesuch mit meinen Kindern. Da waren wir nicht gerade beliebte Gäste. Und das Ergebnis war, dass wir gesagt haben, dann lass uns doch ein Besucherhaus für unsere Gäste bauen. Und das haben wir mit dem Pier 3 und zusammen mit einem der besten Hoteliers, die ich kenne, nämlich mit Kai Hollmann als dritten.
Weil das empfinde ich auch so. Weil der hat wirklich viel für die Hotelkultur hier in Hamburg getan.
Ja, das absolut. Das George, das Gastwerk, die Superbude. Er ist der Erfinder der 25 Hours Hotels. Also ohne den wäre das sicherlich nicht so erfolgreich, wie das Pier 3 in der Hafen City jetzt ist. Und Da haben wir einen super guten General Manager gefunden, der das macht, Stefan Palasch. Ja, der macht das absolut super. Und wir sind stolz darauf, dass jedenfalls nach Untersuchung oder jedenfalls nach einem Gutachten wir das Hotel mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in dieser Stadt sind.
Na siehste. Und wenn du dich jetzt am Ende entscheiden müsstest, welcher Beruf ist dir der liebste, welcher Posten? Wenn ich jetzt sagen würde, so, du hast jetzt nur eine Möglichkeit.
Vielleicht kenne ich den ja noch gar nicht.
Aber nehmen wir mal, guck mal, wir haben jetzt Hotel, wir haben Theater, wir haben Tourismusverband, wir haben aber auch natürlich die Handelskammer. Wenn du jetzt dich für eine Sache entscheiden müsstest, was wäre es? Natürlich total spekulativ und ich weiß, du bist so harmoniebedürftig, du willst den anderen ja jetzt eigentlich keine Absage erteilen. Aber was wäre es? Was wäre dein absoluter Lieblingsjob?
Vielleicht kann ich das so, ich mache immer mit ganzem Herzen das, was ich jetzt tue. Und das andere, das war, und das andere kommt vielleicht noch, aber das, was ich jetzt tue, ist das, worauf ich mich konzentriere. Und vielleicht das Liebste ist, auch wenn es jetzt gar kein richtiger Beruf ist, sondern Handelskammerpräse ist ein Ehrenamt, nicht mal ein One-Dollar-Job, sondern es ist eine Tradition seit 365 Jahren, dass das Ehrenamt kein Geld, auch keine Aufwandsentschädigung erhält. Und das finde ich auch gut und richtig. Ich finde nur, diese Stadt verdient es, dass man dieses Ehrenamt auch, eigentlich müsste jeder einmal so ein Ehrenamt ausüben. Das ist eigentlich seine Pflicht gegenüber der Stadt.
Ich würde, also den Posten des Präses der Handelskammer würde ich dann wohl auch machen. Ja. Hast du denn da wenigstens ein anständiges Büro und eine vernünftige Kantine?
Kantine nein, da sind wir gerade dabei, da sowas zu tun, weil das auch natürlich wichtig ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber das ist ja in der Handelskammer so organisiert, dass es gibt das Ehrenamt, das sagt, was gemacht wird, und die Hauptgeschäftsführung, das, was gemacht wird und wie es gemacht wird. Diese Aufgabentrennung gibt es. Und ich habe eine wunderbare Hauptgeschäftsführung mit, ich glaube, fast 270 Mitarbeitern, wobei natürlich die Handelskammer auch zuständig ist für die gesamte Berufsausbildung, für das ganze Gutachtenwesen, für die Sachverständigen und so. Das sind super tolle Leute, die da arbeiten. Und dazu gehört dann eben auch, dass die Unterstützung für den Präses und für das ganze Präsidium 1A ist. Und das ist natürlich, ich habe überhaupt nichts zu bemängeln da. Ich finde im Gegenteil, es gibt immer ein tolles Verhältnis und nur das, was man gerne tut, macht man gut.
Jetzt hast du uns dein Büro noch nicht beschrieben.
Mein Büro ist die Personen, die mich unterstützen.
Nee, die Räumlichkeit. Ach, ist das dann besonders groß, ja, weil da man Präses ist und muss man damit zum E-Scooter von Schreibtisch zum Gästebereich fahren? Oder?
Naja, ich benutze
das. Sind das, ja doch schon große Flächen, die ihr da.
Ja, ich benutze das sogenannte Präseszimmer. Das hat eine alte Ausstattung. Da hängt sogar ein alter Teppich an der Wand, der mal vor 100 Jahren geschenkt worden ist zu irgendeinem Jubiläum. Aber ich meine, Achtung vor, sagen wir mal, vor der Einrichtung und der Örtlichkeit ist eigentlich so, dass ich da, okay, ich bin ja nicht so oft da. Also das so lasse, wie es ist.
Und hast du trotzdem so persönliche Dinge, keine Ahnung, Familienfoto auf dem Schreibtisch oder Lieblingskugelschreiber, oder gehst du da wirklich ganz nüchtern so rein, wie es halt so ist?
Also ich habe da möglichst alles gelassen, wie es ist. Natürlich meine persönlichen Dinge liegen da. Es liegt mal mein Schlüsselbund, mein Handy, all das. Und da steht auch ein Foto, und da steht auch eine tolle alte Uhr, die auch ein Geschenk mal zu irgendeinem Jubiläum ist. Eine handgefertigte kleine Uhr und solche Dinge. Die achte ich, ist nicht mein persönlicher Lebensstil, so würde ich mich niemals einrichten, aber es ist eben das Repräsentationszimmer oder eins der Repräsentationszimmer der Handelskammer, die gibt es ja schon seit 360 Jahren.
Wir kommen zu unserer weiteren Rubrik Wissenswertes über Hamburg und nun kommst du. Im Gewürzmuseum in der Speicherstadt werden auf etwa 350 Quadratmetern über 900 Exponate aus den letzten 5 Jahrhunderten gezeigt. Bist du eher der süße oder der salzige Esser?
Eigentlich kann ich immer schlecht ohne Nachtisch auskommen. Insofern wäre ich ein Süßer. Ich esse auch sehr gerne Schokolade, muss dann aber natürlich noch ein bisschen länger dann Fahrrad fahren, damit die Kalorien wieder runtergehen, weil das ist... Ich kämpfe in meinem Alter eben auch immer gegen den Verfall und das heißt gutes Leben und sich anständig auch ernähren. Und deswegen süß ist mir das Liebste, sauer ist das Bessere.
Sehr gut. Der Hamburger Dom ist das größte Volksfest im Norden. Über 260 Schausteller tummeln sich auf 160.000 Quadratmetern. Auf wie vielen Quadratmetern tummelst du dich zu Hause?
Also ich brauche mein Schlafzimmer und eine kleine Ecke zum Lesen und gelegentlich Fußball gucken und mehr brauche ich nicht.
Also eigentlich würdest du auch mit der Zwei-Zimmer-Wohnung klarkommen?
Wenn ich alleine wäre, klar.
Ja. Seit 2003 steht der alte Elbtunnel unter Denkmalschutz. Bei normalem Tempo kann der Tunnel von Fußgängern in etwa 10 Minuten durchquert werden. Wo gehst du gerne spazieren?
Also der alte Elbtunnel ist eins der Highlights dieser Stadt und ich kann auch da nur jedem, auch mit einem Besucher, da durchzugehen, weil der schönste Blick auf Hamburg ist auf der anderen Seite des Elbtunnels, da rauszukommen, sich umzudrehen, auf die Stadt zu gucken, das vergisst man nie. Ich gehe am liebsten spazieren durchs Eppendorfer Moor.
Was ist denn dein größtes Laster? Also ganz häufig sagen ja Leute Süßes und Salziges. Du wirkst so in dich ruhend, aber auch so diszipliniert. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du vielleicht unheimlich, unverschämt viel Geld für ausgibst? Irgendeine Briefmarkensammlung oder ist es am Ende doch die Currywurst?
Ich werde ja auch gelegentlich nach Hobbys gefragt. Ich habe keine Hobbys, ich habe 6 Kinder. Das ist Aufgabe genug. Ich habe einen guten Job und habe immer viel Herausforderungen und habe keine.
Aber ich sag mal, was man so hört, verdient man ja als Anwalt immer ein bisschen mehr Geld als viele andere. Gibt es denn etwas, wo es dir wichtig ist, dass du ein bisschen mehr Geld ausgibst? Bei mir ist es tatsächlich Essen und Trinken.
Ja, das kann ich bestätigen. Das gilt für mich auch.
Toll, haben wir noch eine Gemeinsamkeit gefunden. Vielleicht finden wir noch eine. Ich habe nämlich mit 51 Jahren mein Testament geschrieben. Tatsächlich letztes Jahr Silvester habe ich so gedacht, ich muss das jetzt mal machen. Wann hast du das gemacht?
Also mit 51 Jahren wäre ich nie da drauf gekommen. Ich habe das jetzt erst kürzlich vor, ich glaube, 2 Jahren, als es darum ging, wie gehen wir jetzt mit dem Unternehmen Tivoli um und wohin wird das übertragen und wie machen wir das dann? Da mussten wir sozusagen unsere Familiendinge regeln und das ist etwas, wie gesagt, ich denke manchmal zu wenig an mich selbst. In diesem Falle muss man ja an seine Ehe, an seine Kinder denken und das haben wir jetzt geregelt.
Ich hoffe, dass du meinen Namen richtig geschrieben hast im Testament.
Ja, selbstverständlich.
Lieber Norbert, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Jetzt kommen nur noch 2 Fragen zum Ausblick. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Morgens im Bett mit meiner Frau mit einer Tasse Kaffee.
Vielleicht dann 1,5 Stunden Kaffee trinken. Ja. Und wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Oh, also ich hätte jetzt gesagt, wir haben ein Konzept aufgelegt, Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon? Das haben wir in der Handelskammer getan, weil wir mitten in der Krise gesagt haben, wir müssen hier nicht nur Krisenbewältigung machen, sondern wir müssen auch nach vorne gucken. Ich hatte ja gesagt, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Wir haben nicht erwartet, dass jetzt eine noch größere Krise auf uns zukommt. Das ist natürlich die Energieversorgungskrise. Die stellt uns für riesige Herausforderungen und in Wirklichkeit sind wir im Krieg. Das ist, glaube ich, auch, muss allen klar sein. Die Kriege werden heute nicht mehr mit Pfeil und Bogen geführt und auch nicht mehr mit dem Gewehr, sondern die werden auf wirtschaftlicher Ebene geführt. Mitbekommen, dass unsere Handelskammer war 6 Wochen durch eine Cyberkriminalität geblockt. Wir konnten kaum arbeiten. Da sind Gefahren, die jetzt gerade entstehen und entstanden sind, mit denen wir nie gerechnet haben. Trotzdem glaube ich, dass auch der Krieg in der Ukraine beendet wird und hoffentlich möglichst bald, weil ich glaube, es stammt nicht von mir, aber einer der größten Volkswirte aller Zeiten, Tinbergen, der hat mal gesagt, die größte Herausforderung für uns ist die Organisation des Friedens. Und das ist leider nicht gelungen. Das ist, dass wir in so einen Dilemma geraten sind mit dem Krieg, da muss ich leider sagen, hat die Politik zu verantworten. Sie haben es nicht geschafft, den Frieden in Europa zu bewahren. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass ein Einzelner daran schuld ist. Jedenfalls die Situation, es gibt keinen Frieden im Moment in Europa und auch nicht in der Welt. Das ist bedauerlich, das ist schlimm. Und gleichwohl glaube ich, dass wir wieder zu einer anderen Zeit kommen. Und da müssen wir Hamburg auch den neuen Herausforderungen gegenüber aufstellen. Wir wollen unsere Lebensqualität erhalten. Wir wollen so attraktiv sein, wie wir es bisher waren, und das weiterentwickeln. Aber ich sag mal, für die, die Herr der Ringe kennen, das Auenland, glaube ich, ist abgebrannt.
Wichtige und wahre Worte zum Schluss auch nochmal. Davor waren auch viele schöne Momente. Ich bedanke mich recht herzlich, dass wir die gemeinsam hier teilen konnten, und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Ja, ich bedanke mich auch sehr für diese Stunde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn geredet.
Herzlichen Dank.
Danke.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.